Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir, Markus Seel, stellvertretender Chefredakteur bei LTO.
Und mit mir, Katharina Reisch, ich bin Doktorandin und freie LTO-Redakteurin.
Heute klären wir die Rechtslage zu folgenden Themen.
Gescheiterte Verfassungsrichterwahl. Warum ist das so eskaliert?
Antisemitische Polizeichats. Warum darf ein Beamter trotzdem im Dienst bleiben?
Wels vom Brombachsee getötet. Wir tauchen ab ins Tierschutzrecht.
Und jetzt geht's los. Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Das sind denkwürdige Tage zur Zukunft des Bundesverfassungsgerichts, die eigentlich heute mit der Wahl zweier Kandidatinnen und eines Kandidaten halbwegs versöhnlich noch ihr Ende vor der Sommerpause finden sollten. Aber stattdessen kam es nun zu einem richtigen Showdown mit einem Riesenknall in Berlin. Ja, kurz bevor wir hier heute am Freitag, dem 11. Juli, aufnehmen, hat der Bundestag die im Vorfeld viel diskutierte Wahl der VerfassungsrichterInnen erstmal abgesagt.
Ja, also ich bin auch ziemlich fassungslos, muss ich ehrlich sagen.
Ja, und sowas gab es auch noch nie, ne?
Nee, also schon dieser ganze Anlauf zu der Wahl fand ich ja wirklich beispielslos. Also ich kann mich erinnern, dass die Diskussion, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, über Kandidaten fürs Bundesverfassungsgericht schon mal so eskaliert ist. Und heute Morgen haben sich ja dann die Ereignisse sogar noch einmal überschlagen.
Da hat dann eben den Ausschlag gegeben, der anhaltende Widerstand in Teilen der Union gegen die von der SPD ja vorgeschlagene Rechtsprofessorin Frauke Boses-Gersdorf. Sie wird ja von konservativen Unionsabgeordneten und auch von Rechtsaußen wegen ihrer Ansichten zum Beispiel zum Abtreibungsrecht oder zum Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen als quasi linke Aktivistin dargestellt. Und seit gestern kursierte auch noch so ein Gutachten eines Plagiatsjägers zu ihrer Dissertation, auf das sich die Union bei ihrer Wahlabsage wohl auch berufen hat. Wobei ich aber finde, dass man hinter diese Plagiatsvorwürfe Stand heute noch ein großes Fragezeichen setzen muss.
Ja, muss man, glaube ich, wirklich. Erste Anzeichen sahen da jetzt nicht so gravierend aus. Ja, aber unterm Strich, die SPD, Grüne und Linke, die bezeichnen jetzt diese ganze Geschichte heute am Freitag als Desaster, Zitat, Hetzkampagne und Armutszeugnis für das Parlament, während bei der Union es jetzt zu dem Vorgehen relativ, ja, wenig zu hören gab heute.
Ja, und das, obwohl man einfach mal ganz klar sagen muss, dass sich die doch noch relativ junge Regierungskoalition Schwarz-Rot hier so ziemlich ohne Not in eine echte Krise hineinmanövriert hat und das noch so als Schlussakkord ganz kurz vor der Sommerpause. Aber Markus, warum ist es eigentlich so eskaliert?
Ja, muss ich einmal vorweg sagen, ne, das ist jetzt auch nicht so gewesen, dass in den letzten Wahlrunden immer alles total reibungslos abgelaufen wäre. Ja, sind auch schon vorher natürlich Kandidaten aus dem Rennen genommen worden. Aber ich finde schon, dass das, was wir jetzt diese Tage erlebt haben, echt nochmal eine andere Qualität hat. Für mich hängt das damit zusammen, dass bei diesem Vorgang es jetzt nicht eben alleine nur um die Wahl von drei Verfassungsrichtern ging, sondern dass da viel mehr drin steckt. Also aus meiner Sicht spielt da rein, es gibt eben eine veritable Krise der demokratischen Mitte, die im aktuellen Bundestag schlicht und einfach nicht mehr über eine Zweidrittelmehrheit verfügt. Dann ist die Frage, so wie diese Diskussion jetzt geführt worden ist, droht eigentlich jetzt auch, Stichwort USA, so eine Politisierung einer Institution, Bundesverfassungsgericht, deren Erfolg und ja auch hohe Akzeptanz in Deutschland vor allen Dingen auf Überparteilichkeit beruht. Und auch noch drängend aus meiner Sicht hat diese Wahlrunde jetzt dieses Thema wieder neu aufgeworfen. Wie transparent, wie öffentlich sollen denn eigentlich die Kandidaten des Bundesverfassungsgerichts nominiert und abgestimmt werden?
Ja, das sind ziemlich viele Probleme. Aber lass uns erstmal über das erste ganz handfeste Problem sprechen, die, wie du sagst, veritable Krise der demokratischen Mitte. Das klingt ja ziemlich übel.
Ja, das ist so. Also zumindest ist es neu und irgendwie eine neue Erfahrung für Union, SPD und Grüne, dass sie eben nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag, dass ihnen eben 7 Stimmen fehlen für eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, die brauchen die Unterstützung von der Linken oder der AfD. Und das heißt, wenn man von denen was will, muss man wahrscheinlich auf die auch irgendwie eingehen, denen möglicherweise auch was anbieten. Stichwort Unvereinbarkeitsbeschluss der Union gegenüber der Linken. Das ist natürlich dann ein Problem, ja. Also man wird da irgendwie in Zukunft, wenn man da die Stimmen haben will, zumindest irgendeine Form von Austausch und Kommunikation finden müssen. Wie war es denn jetzt diese Runde? Was heißt das konkret? Also der Unionskandidat, der Bundesarbeitsgerichtsrichter Günther Spinner, da hatte die Union wohl einfach drauf gesetzt, naja, wir reden zwar nicht mit der Linken groß voll drüber, aber zählen mal auf deren Stimmen. Das war ja auch ein Vorschlag, den das Bundesverfassungsgericht nach diesem Mechanismus selbst aus Karlsruhe nach Berlin geschickt hat. Und da hat die Union wohl gedacht, Augen zu und durch, der wird wohl schon irgendwie, wir wollen gar nicht so genau wissen, mit welchen Stimmen, ist ja auch geheim, am Ende gewählt werden. Bei den SPD-Kandidatinnen, also es war ja neben Prosis Gersdorf noch die Münchner Rechtsprofessorin Ann-Kathrin Kaufhold, da sah die Lage im Ausgangspunkt jedenfalls anders aus, denn die hatten natürlich die Unterstützung der Linken zugesichert bekommen. Da, wie gesagt, sah es eigentlich erstmal okay aus.
Heißt, rein rechnerisch hätten die Stimmen dann doch zumindest theoretisch gereicht. Aber als sich dann heute Morgen die möglichen 50 bis 60 Abweichler bei der Union abgezeichnet haben, da wurde es dann eben doch ganz schön knapp, sodass letztlich die Wahl auf der Kippe stand. Und da frage ich mich natürlich, hätte man das nicht vorher schon absehen können, dass das ganz schön knapp wird? Also hätte da nicht auch die SPD absehen können, dass diese Kandidatin Teile der Union ganz schön triggern wird?
Ja, also zunächst muss man gleich mal sagen, hat die SPD eben eine SPD-nahe Kandidatin ausgesucht, so wie die Union auch, wenn sie dran ist, eine unionsnahe Kandidatin aussuchen würde. Man kann sich jetzt bei der SPD auch die Frage stellen, die wurde ja auch die letzten Tage immer wieder gestellt, welche SPD-nahen Verfassungsrechtlerinnen sind nicht für eine Entkriminalisierung und Neugestaltung des Schwangerschaftsabbruchs. Ja, also findet man da überhaupt welche? Aus meiner Sicht war das vielleicht für die SPD auch so ein bisschen überraschend und so unerwartet, wie hart diese Angriffe gegen Prosius Gersdorf gefahren wurden. Ja, also wie selektiv und wie wenig sorgfältig da auch Zitate herausgegriffen wurden und wie zugespitzt die dann gegen sie verwendet wurden.
Und da muss man hier vielleicht auch nochmal ganz deutlich sagen, dass ja nicht ihre Kompetenz als Juristin grundsätzlich in Frage gestellt wurde oder so. Ja, sie gibt ja zum Beispiel auch einen ganz wichtigen Grundgesetzkommentar heraus, der ist in der Rechtswissenschaft sehr angesehen, sondern man muss eben sehen, die Kritik an ihr, die richtet sich vor allem gegen ganz bestimmte politische, auch eher linksliberale, aber nicht radikale Positionen, die sie auch öffentlich vertritt, die aber eben nicht außerhalb des politischen Diskursraums liegen.
Ja klar, das ist natürlich jetzt eine Kandidatin gewesen, die hat das anders angelegt als andere, also hat sich da jetzt nicht so besonders bedeckt gehalten in der Hoffnung, vielleicht mal Verfassungsrichterin zu werden, sondern die hat sich eben sehr pointiert geäußert. Die hatte einige robuste TV-Auftritte, aber das mag sie ja vielleicht sogar aus Sicht der SPD jetzt auch zu einer geeigneten, weil eben vielleicht ja auch durchsetzungsstarken Kandidatin werden lassen, weil ihre Nominierung, die war ja auch auf eine besondere Position, denn der Pfad hätte für die ja auch zur Vizepräsidentschaft und dann auch 2030 zur Spitze, an die Spitze des Bundesverfassungsgerichts führen können. Also ich frage mich eher so ein bisschen jetzt nach diesen Tagen, gab es da eigentlich Fehler im Nominierungs- und Abstimmungsprozess? Hat man sich da vielleicht verschätzt, und zwar auf der SPD-Seite wie auf der Unionsseite? Hätte man nicht vielleicht doch da nochmal breiter die Vorschläge, die Kandidatinnen abstimmen müssen rechtzeitig? Hätte man da noch mehr Leute mit ins Boot holen müssen? Hätte man das besser vorbereiten können?
Nun wird ja in der aktuellen Diskussion auch immer wieder der Anschein erweckt, dass durch die Wahl einer einzelnen Verfassungsrichterin das gesamte Bundesverfassungsgericht quasi ins Ultralinke kippen oder irgendwie woke werden könnte. Was ist denn da drin?
Ja, also ich würde schon sagen, die Diskussion hat da an vielen Stellen das Richterbild auch in Deutschland ziemlich außer Acht gelassen. Also klar dürfen Richter wie am Amtsgericht, wie am Bundesverfassungsgericht politische Menschen sein. Ja, die bringen ihre Erfahrungen mit, die haben ihre Meinung, die dürfen die natürlich auch äußern. Wichtig ist ja nur, dass die sich dann bei ihrer Entscheidungsarbeit davon freimachen können und eben auch unvoreingenommen entscheiden können. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Beispielen am Gericht, die das zeigen. Auf der anderen Seite auch schon die, wie das angelegt ist, also schon allein diese Zweidrittelmehrheitserfordernis bei der Wahl der Kandidaten zeigt ja, dass es da irgendwie um Konsenskandidaten gehen muss. Es kann ja irgendwie nie die Regierungsseite allein gegen die Opposition da, stand jetzt zumindest im Richter, durchsetzen. Und die Richter, wenn die da mal als Kandidaten, dann als richtige Richter nach Karlsruhe kommen, dann treffen die ja auch auf andere Kolleginnen und Kollegen, die nach dem gleichen Modell ausgewählt worden sind. Und diese Entscheidungen, die dann am Bundesverfassungsgericht getroffen werden, die werden ja immer zu mehreren Richtern getroffen, nicht alleine. Also kann keiner irgendwie da durchregieren, durchentscheiden. Das sind immer Kammern oder Senate. Man muss also, wenn man sich da durchsetzen will, muss man argumentieren und überzeugen, Mehrheiten suchen für seine Entscheidungen. Und das ist jetzt ja auch nicht alles irgendwie so jetzt von mir oder von uns irgendwie so dahingesagt, sondern das Gericht beweist ja auch ganz praktisch immer wieder, dass es diese hohe Akzeptanz, die es hat, auch verdient hat. Also wenn man zum Beispiel auch an das Schuldenbremsenurteil denkt, das hat ja einer ganzen Ampelkoalition eigentlich die Geschäftsgrundlage dann entzogen. Also es sind auch immer wieder ja die Karlsruher Richterinnen und Richter, die auch echt unbequeme Entscheidungen, aber verfassungsrechtlich eben begründete Entscheidungen treffen, zum Nachteil von Parteien, die sie ans Verfassungsgericht gebracht haben. Das heißt, die emanzipieren sich da eben und entscheiden am Ende da entlang der Verfassung.
Würdest du sagen, man könnte stattdessen sagen, dass diese ganze Aufregung im Grunde auf ein ganz anderes Problem quasi symptomatisch hinweist, nämlich die Frage, nach welchem Verfahren läuft eigentlich diese Nominierung, die Diskussion und letztlich auch die Wahl der Verfassungsrichter ab?
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Die Kritik gibt es ja schon ganz lange, dass man sagt, na, das Verfahren, das ist irgendwie intransparent. Vielleicht würden jetzt, nachdem das jetzt abgelaufen ist, auch diese Runde Leute sagen, ja, ist ja richtig so, dass die Kandidatinnen mal so richtig in die öffentliche Debatte geraten sind. Also der Bundestag hat ja schon mal 2015 mit einer Gesetzesänderung die Wahl der Verfassungsrichterinnen und Richter von dem relativ kleinen Wahlausschuss schon mal in das große Plenum verlegt. Aber trotzdem sind diese Vorgänge eben bisher meistens recht geräuschlos gelaufen. Man muss ja auch dazu sagen, immer wieder haben Medien, auch wir bei LTO, frühzeitig über Kandidaten die Namen berichtet und natürlich da auch eine Auseinandersetzung um Kandidaten erst ermöglicht. Das ist halt irgendwie ein schmaler Grat. Also wenn, muss man natürlich auch journalistisch sagen, ne, wenn da Namen frühzeitig bekannt werden, dann hat das meistens auch einen Grund. Jemand will also, dass da frühzeitig eine Diskussion entsteht.
Ja, die Diskussion ist wichtig, aber ich frage mich, ist nicht eher so die Frage, wie sie geführt wird? Also jetzt gerade hat man ja den Eindruck, es geht mehr so um den puren Angriffsmodus und weniger um die echte inhaltliche Auseinandersetzung mit den vorgeschlagenen Kandidaten. Und da frage ich mich, gibt es da irgendwas, was man jetzt aus dieser völlig chaotischen Runde lernen kann, um für die Zukunft bessere Voraussetzungen zu schaffen?
Ja, es ist schon echt, glaube ich, natürlich super schwer darüber nachzudenken, welche Strukturen könnten dafür sorgen, dass diese Diskussion, diese öffentliche Debatte irgendwie sachgemäßer abläuft. Also man könnte sich vielleicht vorstellen, dass man sagt, man bietet doch eine Struktur an, die zumindest mal im Ansatzpunkt einen anderen Aufschlagpunkt setzt. Ja? Also so eine Art vielleicht Pressekonferenzformat oder irgendein öffentliches Vorstellungsformat, wo die Fraktionen dann ihre Kandidaten quasi offensiv vorstellen und auch dafür werben können, warum diese Kandidaten aus ihrer Sicht besonders gut für das Gericht geeignet sind. Also sozusagen im ersten Zugriff mit dem bekannt werden der Namen, da einen positiven Startpunkt zu setzen. Aber es ist aus meiner Sicht unheimlich schwer, da dem vorzubeugen, dass nicht eben der Auftakt von so einer öffentlichen Diskussion Gefahr läuft, gleich ein Angriff auch auf die Person zu sein, die dann als unwählbar dargestellt wird.
Ja, wenn man da jetzt mal so einen Strich drunter macht, dann kann man doch schon sagen, dass da Stand jetzt erstmal ganz schön viel Schaden angerichtet ist, oder?
Ja, kann man schon sagen. Also wenn man einmal so durchgeht, ne, also die Union hat jetzt den Eindruck vermittelt aus meiner Sicht, dass sie eben den Laden nicht so richtig im Griff hat. Also vor allen Dingen ihre Spitze um Merz und Spahn. Die haben sich beide eben in der Situation wiedergefunden, wo es heikel wurde, ob sie die entscheidenden Mehrheiten zusammenbekommen. Das lässt sie aus meiner Sicht schwach dastehen. Gut, die AfD hat gewonnen, die kann sagen, schau mal her, also zum einen wollte die Union hier zumindest Teile davon eine ganz krass linke Kandidatin mitwählen. Außerdem haben Spahn und Merz das wie hier nicht gut in der Hand, die können nicht mal eine Verfassungsrichterwahl organisieren, ja, wie sollen die dann regieren können? Die SPD, denke ich, ist ziemlich geschockt erstmal auch über diesen abrupten Kurswechsel von Donnerstagabend auf jetzt Freitag früh durch die Union. Also das Vertrauen da in die Absprachen mit der Union, das dürfte erheblich beschädigt sein. Ja, wie es den Kandidatinnen geht, allen voran Prosis Gersdorf, mal ganz zu schweigen. Da sollen ja angeblich sogar noch jetzt Drohungen auf sie zugekommen sein. Das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität. Ja, und das letzte Frage, so das Gericht selbst, hat die Akzeptanz des Gerichts jetzt irgendwie gelitten unter dieser Diskussion, wie die geführt wurde, angetrieben ja auch von rechten Medien. Das finde ich echt extrem schwer, das jetzt so abzuschätzen. Also das muss man auch, glaube ich, mal sehen, wie dann die nächsten Runden laufen. Ich glaube, es gibt da auch die Chance, dass das wieder eine Bewährung erfährt, dieser Auswahlprozess und der Debattenprozess.
Ja, dann lass uns da jetzt zum Schluss doch nochmal ein bisschen weiter nach vorne schauen. Vor allem auf dieses Thema, das ja bei dieser Wahlrunde auch immer noch so ein bisschen aufscheint, dieses auch noch nicht ganz verarbeitende, immer so mitrumorende Thema, nämlich welche Fraktionen sollen denn in Zukunft eigentlich wie viele Vorschläge für Verfassungsrichter machen dürfen?
Ja, also früher war es ja so, dass das 4-4 zwischen Union und SPD aufgeteilt war. Also jeder durfte 4 Kandidaten in dem 8-köpfigen Senat von den beiden Senaten vorschlagen. Dann haben Union und SPD jeweils ein Vorschlagsrecht an Union bzw. Grüne abgetreten. Das heißt, da war es 3-3-1-1 verteilt. Mit dem Verlust der Zweidrittelmehrheit, über die wir gesprochen haben im Bundestag, stellt sich natürlich jetzt aktuell die Frage, zu welchem Preis kann man die Linke einbinden, wenn man das nicht mit der AfD zusammen machen will. Dann gibt es Stimmen, die sagen, kippt das Gericht vielleicht dann langfristig nach links, ja, also mit Blick auf eine Neuverteilung, wenn man sagt, dieses Vorschlagsrecht, das die FDP bisher hatte, dass die ja nicht mehr dabei ist, wenn das an die Linke gehen würde, ja, dann hätte man vielleicht so eine linke Schlagseite. Andererseits finde ich jetzt jedenfalls auch denkbar, dass die SPD einen Vorschlagsplatz an die Linke abgibt. Ja, die SPD hat ja auch an Stimmen massiv eingebüßt in letzter Zeit. Ja, dann ist die Frage, was passiert mit dem FDP-Vorschlagsrecht? Geht das dann wieder zurück an die Union? Ja, wenn man das Szenario jetzt einmal durchdenkt, dann hätten wir wieder so eine 4-2-1-1-Verteilung und dann hätte man eigentlich jetzt zwischen, in Anführungszeichen, links und rechts wieder einen Gleichstand hergestellt. Da würde also gar nichts jetzt erstmal kippen. Das sind also Gedankenspiele, es ist noch viel Zeit. Die Amtszeit der nächsten beiden Richterinnen, Ott und Langenfeld, die enden ja regulär 2028, das sind aber beides Bundesratsstellen und der Bundestag, der kommt dann erst wieder 2030 zum Zug, unter anderem auch zu dem Posten des Gerichtspräsidenten Habert. Also bis dahin ist ja auch noch eine Bundestagswahl dazwischen und wer weiß, vielleicht ist die FDP dann wieder mit dabei, vielleicht muss man sich dann sowieso nochmal neue Gedanken machen, wie man die Plätze verteilt.
Also erstmal eine große Pause, das tut dem Verfassungsgericht und der ganzen Diskussion um die Kandidaten jetzt bestimmt auch mal gut. Aber andererseits müssen die drei Positionen eben jetzt noch besetzt werden. Und bis dahin bleiben natürlich erstmal alle demnächst ausscheidenden Richter noch weiter im Dienst.
Ja, erstmal ist natürlich auch jetzt die kleine Pause, nämlich die Sommerpause. Der Bundestag trifft sich ja dann Anfang September wieder, muss dann gucken, wie er mit den drei Stellen umgeht. Ich würde sagen, unterm Strich, die letzten Tage, die haben auf jeden Fall genug Stoff geliefert, jetzt nicht zuletzt mit Freitag, für eine gehörige Sommerdepression, was das Verfassungsrecht angeht.
Ich bin Polizei und ich fühle mich ganz okay. Meine Bibel heißt BGB und STGB. Polizei, dein Freund und Helfer. Polizei ist für dich da, vom Polizeianwärter bis zum Kriminalhauptkommissar.
Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ja, schön wäre es, wenn das immer so wäre. Dass es nun aber leider nicht immer so ist, das zeigt nun ein aktueller Fall aus Bayern. Da darf jetzt ein Polizist weiter Polizist bleiben, obwohl er an Freunde und Bekannte jahrelang Chatnachrichten mit rechtsextremen, antisemitischen und rassistischen Inhalten verschickt hat. Er ist nicht der einzige, in Anführungszeichen, Einzelfall dieser Art. Derartige Vorfälle beschäftigen ja immer wieder die Justiz und deshalb ist eine Frage so brisant: Wie gehen die Gerichte damit um? Kann man die Beamten jetzt aus dem Dienst entlassen? Ja, das versuchte die Polizeidienststelle in München und scheiterte damit in zwei Instanzen. Über die Urteile und die Problematik wollen wir ganz grundsätzlich heute mit Max Kolter aus der LTO-Redaktion sprechen, der zu diesem Thema schon intensiv recherchiert hat. Hallo Max.
Hallo ihr beiden.
Ja, was kannst du uns denn über den Münchner Fall genau sagen? Also was wird dem Polizisten konkret vorgeworfen?
Also es geht um Michael R. und einen Zeitraum von 2014 bis 2020. Der R. war als Münchner Polizist tätig und dabei zeitweise auch als Personenschützer eingeteilt, was den Fall hier besonders heikel macht, weil er war eingeteilt einmal eine Zeit lang für den israelischen Generalkonsul und dann später für Charlotte Knobloch, Holocaust-Überlebende und Präsidentin der israelischen Kultusgemeinde in München. Und über die beiden hat er sich in den Chats auch wirklich übel antisemitisch ausgelassen.
Was hat er da so geschrieben? Also damit wir uns das auch hier konkret einmal vorstellen können.
Ja, also laut dem Urteil hat er geschrieben, ich scheiß ihr schön braun vor die Tür. Er hat angedeutet, man solle Knobloch vergasen bzw. sie in ein KZ verbringen. Das wohl alles aus Frust darüber, dass sie ihn schlecht behandelt haben soll und dass er auch in einem Fall oder ein bisschen länger mit ihrem Durchfall geplagten Hund habe Gassi gehen müssen. Außerdem hat er Nachrichten mit SH und HH unterschrieben, was das Gericht jetzt als Code für Sieg Heil und Heil Hitler gewertet hat. In der Zeit, als er als Schützer für den Generalkonsul tätig war, da hat er auch einen Witz über Auschwitz gemacht und in einem anderen Chat, in einem Gruppenchat mit mehreren Polizeibeamten, da schrieb er über einige Personen, mit denen er zusammen im Zug war, die nach seiner Ansicht nach ausländisch aussahen, schrieb er nur Kanacken im Zug.
Okay, und rausgekommen ist das Ganze, indem das jemand der Dienststelle dann gesteckt haben muss und die hat dann versucht, den R zu entlassen.
Ja, richtig. Also da gab es dann ein Ermittlungsverfahren. Eine Strafbarkeit scheidet in solchen Fällen ja regelmäßig aus, weil ein Teilen in privaten Chatgruppen in der Regel kein Verbreiten ist, was die Straftatbestände da aber voraussetzen. Das war auch schon mal hier im Podcast-Thema. In dem Münchner Fall gab es auch erstmal solche Ermittlungsverfahren, die wurden dann aber alle eingestellt und ja, dann ist eben dieses Disziplinarverfahren weitergelaufen. Die Polizei München hat ihn vorläufig suspendiert. Über die dauerhafte Entfernung aus dem Dienst kann aber in Bayern, wie bis vor kurzem auch im Bund, nur ein Gericht entscheiden.
Okay, und diese Disziplinarklage der Polizei, die hatte nun weitgehend eben keinen Erfolg. Das Verwaltungsgericht München hat da gesagt, dass reicht alles für eine Entlassung nicht aus, und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, der hat das ja nochmal bestätigt und hat ja sogar, das ist ja auch interessant, das erstinstanzliche Urteil sogar nochmal abgemildert. Das ist alles rechtskräftig und ich würde sagen, das ist jetzt erstmal überraschend nach dem, was wir da jetzt gehört haben an Aussagen.
Ja, also die Entscheidungen, vor allem jetzt das Urteil vom VGH, hat auch breites Unverständnis hervorgerufen in der Öffentlichkeit. Es wird auch wirklich nur im Ansatz verständlich, wenn man sich in die Tiefen und Komplexitäten des Beamtendisziplinarrechts begibt. Und selbst dann finde ich es im Ergebnis noch schwer.
Naja, aber wir können es ja trotzdem mal versuchen.
Genau. Wichtig sind zwei Fragen. Also einmal, welche Qualität hat die Pflichtverletzung, die man dem Beamten vorwirft? Und zweitens, welche Chats dürfen überhaupt verwertet werden? Diese beiden Fragen sind dann allerdings dogmatisch relativ komplex miteinander verwoben. Zu der Pflichtverletzung erstmal, da gibt es einmal die Verfassungstreuepflicht. Die steht in § 33 Absatz 1 Satz 3 Beamtenstatusgesetz. Danach müssen sich Beamte zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen, also zum Grundgesetz, und auch für deren Einhaltung eintreten. Und das gilt auch außerdienstlich. Und danach oder sozusagen nachgelagert als Auffangtatbestand so ein bisschen gibt es die Wohlverhaltenspflicht aus § 34 Absatz 1 Satz 3. Die sagt, dass Beamte dem nötigen Ansehen und Vertrauen ihres Berufes gerecht werden müssen.
Und was ist jetzt mit der Frage, welche Chats überhaupt verwertet werden dürfen?
Vertrauliche Chats stehen grundsätzlich unter besonderem Schutz. Das leitet man her aus den Grundrechten, hier dann insbesondere allgemeines Persönlichkeitsrecht und Meinungsfreiheit. Der Beamte soll, wie jeder andere Bürger auch, ja, darauf vertrauen dürfen, dass Gespräche mit dem Partner oder engsten Freunden eben auch vertraulich bleiben. Und das gilt auch dann, wenn die Nachrichten jetzt zufällig nachträglich in die Hände vom Dienstherrn kommen.
Okay, also wie kann ich mir das vorstellen? Fragt jetzt sich das Gericht im ersten Schritt, was darf ich eigentlich an Chats berücksichtigen, um dann mit dem, was noch übrig bleibt, zu schauen, für welche Sanktion reicht das oder wie ist das?
Ja, wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber man muss sagen, es ist nur so ähnlich. Du hast recht damit, dass er im Ergebnis bei der Zumessung nicht alle Check-Nachrichten berücksichtigt hat. Ja? Nur so ist das Urteil des VGH zu erklären. Diese Codes zum Beispiel, SH und HH, die wurden ebenso wenig berücksichtigt wie die Aussage, dass er angedeutet haben soll, Knoblauch zu vergasen oder in ein KZ zu verbringen. Diese Nachrichten waren nämlich alle an seinen engsten Freund gerichtet. Daneben gab es noch einen Chat mit einer Freundin aus irgendeiner Dating-App. Die haben sie auch nicht berücksichtigt. Und einen Gruppenchat mit 6 Kollegen, von denen er mit einigen auch befreundet gewesen sein soll. Da ist unter anderem diese Kanaken-Aussage gefallen.
Okay, aber du hast ja gesagt, sozusagen Jein. Also irgendwie sind die ja dann doch wieder wichtig geworden.
Genau, der VGH hat diese Aussagen zwar am Ende nicht berücksichtigt, aber er hat sie doch geprüft. Und zwar, ob sie einen Verstoß gegen die Verfassungstreuepflicht darstellen, also aus dem § 33. Denn wenn ein solcher Verfassungstreuebruch vorliegt, ja, dann sagt der VGH, dann sind ausnahmsweise auch vertrauliche Nachrichten verwertbar, denn Verfassungsfeinde im Dienst, die darf es eben nicht geben. Dann würde der Zweck auch alle Mittel heiligen, sozusagen.
Mhm. Also es ist wie so eine Rückausnahme. Dann darf man sozusagen dann doch das, was man eigentlich nicht darf. Jetzt fragt man sich doch aber hier, jetzt mal nochmal die Aussagen angucken. Also ich frage mich jetzt, warum hat das jetzt dann doch nicht gereicht? Ne? Weil das alles, was wir jetzt gehört haben, klingt doch ziemlich verfassungsfeindlich.
In dem Gericht reichte das nicht aus, dass Aussagen objektiven Inhalt haben, der sich mit Menschenwürde, Gleichbehandlung und anderen Verfassungsgrundsätzen nicht vereinbaren lässt, sondern erfordert zusätzlich eine verfassungsfeindliche Gesinnung. Und die hat er in keiner einzigen Aussage gesehen. Ja, die Kanaken-Aussage zum Beispiel hat er, die soll aus Frust heraus entstanden sein. Die Aussage zum Konzentrationslager, die sei wohl nicht ernst gemeint. Die Nazi-Codes, sagt er, ja, sind zwar Nazi-Codes, drücken aber keine Zustimmung notwendig aus zum Nationalsozialismus. Und außerdem war er eben frustriert über Knoblauchs Verhalten ihm gegenüber und ja, er wollte sich Geltung verschaffen, ihm ging es in der Zeit schlecht, er brauchte ein Ventil und so weiter. Und was diesen Chat mit der Freundin angeht, da hieß es auch noch, dass er ihr habe imponieren wollen.
Okay, also alles gar nicht so ernst gemeint und damit dann unerheblich. Ist das denn ein Filter, der dich überzeugt?
Nein, im Ergebnis nicht. Also diese strenge Auslegung, dass man sagt, das Objektive reicht uns nicht, wir brauchen auch eine subjektiv verfassungsfeindliche Gesinnung, das kann ich schon nachvollziehen. Also man muss natürlich angesichts der Meinungsfreiheit schon irgendwie Scherze oder andersweitig nicht ernst gemeintes irgendwie rausfiltern, gerade wenn die Aussagen privat getätigt werden, also nicht in der Erwartung, dass sie irgendwann mal öffentlich werden. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum der VGH alle Äußerungen einzeln durchgeht. Ja? Es geht doch darum, wenn ich es richtig verstehe, zu prüfen, haben wir es mit einem echten Verfassungsfeind zu tun oder macht der nur blöde Witze? Und da müsste ich eigentlich, finde ich, die alle problematischen Aussagen und andere relevante Umstände auf den Tisch packen und dann im Grunde mir gemeinsam anschauen, gemeinsam würdigen. Wenn mal jemand einen Nazi-Witz macht, ja, dann ist es das eine. Aber was sagt das über jemanden aus, wenn er jedes Mal, wenn er einen schlechten Tag hatte, als erstes irgendwas Antisemitisches oder NS-Parolen von sich gibt? Also in Summe finde ich das schwer zu erklären.
Ich frage mich da auch, hätte das Gericht nicht einfach noch mehr Informationen zu diesem Polizisten irgendwie heranziehen können? Also zum Beispiel Freunde, Bekannte mal befragen oder mal checken, ob der irgendwie Mitglied ist in irgendwelchen rechtsextremen Gruppen oder Netzwerken? Ich meine, in den Fällen des Rechtsreferendars auf dem Dritten Weg oder des Bundeswehrsoldaten aus der Identitären Bewegung, da kam ja eigentlich auch alles auf den Tisch.
Ja, das hat das Gericht allerdings in Teilen auch gemacht. Ja, also es hat das Verhalten von R im Prozess selber berücksichtigt, hat ihn nochmal angehört und befragt. Ebenso gab es Persönlichkeitsbilder von 4 verschiedenen Vorgesetzten und die haben ihn irgendwie auch als unauffällig beschrieben. Und dass er jetzt Mitglied in irgendwelchen rechten Nazi-Gruppen oder gar Parteien war, dafür gab es dann wohl einfach keine Anhaltspunkte. Ja. Generell ist die Frage allerdings durchaus interessant, ja, inwiefern ein Gericht bei so einer Disziplinarklage im laufenden Verfahren auch noch weitere Beweise gegebenenfalls erheben muss. Im Beamtendisziplinarrecht gilt, wie sonst auch im Verwaltungsrecht, der Amtsermittlungsgrundsatz. Andererseits ist es aber eben auch so wie im Strafrecht so ein bisschen, dass nur die Handlungen Teil des Disziplinarverfahrens sind, die der Dienstherr auch zum Gegenstand gemacht hat, also angeklagt hat. Ja, das heißt, das Gericht ist zwar nicht an die vom Dienstherrn vorgebrachten Beweise gebunden, aber schon an die vom Dienstherrn eingegrenzte Tat.
Okay, heißt also, wenn das Gericht jetzt einen Verfassungstreuebruch prüft, dann könnte sich diese Amtsermittlungspflicht auch auf diejenigen Tatsachen beziehen, die mit den Chatnachrichten jetzt nicht direkt was zu tun haben.
Ja, also alles, was im Grunde für so eine verfassungsfeindliche Gesinnung relevant sein kann, das müsste man potenziell prüfen. Allerdings muss das Gericht nur dann Beweismittel wirklich selber herbeiziehen, wenn sie sich nach dem bisherigen Prozessverlauf aufdrängen.
Okay, wenn sie sich aufdrängen, das ist ja natürlich auch wieder ein Einfallstor für Auslegung. Was drängt sich wann auf? Max, schon mal vielen Dank für deine Einblicke und auch die Erklärung. Schön, dass wir das diskutieren konnten. Also für mich bleibt da hängen bei den Themen, ist eben noch viel Bewegung drin, in der Rechtsprechung auch noch einiges ungeklärt. Das Thema Chatgruppen und extremistische Beamte, das haben wir ja bei der LTO schon häufiger gecovert und besprochen und auch in der Rechtslage hat uns das schon viel beschäftigt. Das packen wir euch alles als Hinweise in die Shownotes.
Wer ist Chef im Untergrund, gejagt von Polizei? Der da geschossen hat, der muss voll Profi sein. Zum Fisch, nun ist klar, er ist der King. Und da, wo ich geangelt habe, da ist nun keiner drin.
Ja, ihr habt richtig gehört, jetzt hat er sogar schon einen eigenen Song, der Wels vom Brombachsee. Der ist aktuell ein Medienphänomen und sorgt vor allem im Netz für große Aufregung. die Frage, ja, die sich sozusagen aufdrängt, ist es denn schon soweit, ist schon Sommerloch? Also ich kann sagen, bei uns in der Redaktion fühlt es sich die letzten Tage gar nicht danach an. Es ist richtig viel los in der Welt des Rechts und auch bei dem Wels-Vorfall in Bayern stellen sich aus Sicht der Rechtslage nämlich interessante Rechtsfragen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde, man muss auch sehen, die Geschichte, die ist so skurril und auch total tragisch.
Ja, also mir geht das auch ähnlich. Ich bin da auch irgendwie von angefasst. Also vielleicht auch kein Zufall, dass wir das jetzt in der Rechtslage machen. Lass uns die Geschichte noch einmal kurz erzählen für alle die, ich kann es mir kaum vorstellen, die unter euch Hörerinnen und Hörern es nicht so genau mitbekommen haben. Also es war ja so, dass im bayerischen Brombachsee eben dieser riesige Wels lebte und das wohl auch schon mindestens seit 20 Jahren friedlich. Mittlerweile ist der schon so 2 Meter groß geworden und circa 90 Kilo schwer. Und der hat dann nun 5 Leute beim Baden im See gebissen oder muss wohl eher sagen angeknabbert. Und die dachten sich jetzt wohl gleich, sie haben es da mit dem, ja, sogenannten quasi Ungeheuer Loch Ness vom Brombachsee zu tun.
Also irgendwo kann ich das schon verstehen. Ich würde, glaube ich, auch einen riesen Schrecken bekommen, wenn mir da plötzlich so ein Wels an den Beinen rumknabbert. Aber man muss eben sehen, Wälse sind eigentlich gar nicht so gefährlich für uns Menschen und aggressiv sind die schon mal gar nicht. Ja? Die sind eigentlich super scheu, tauchen ganz tief ab in den See und wollen mit Menschen überhaupt nichts zu tun haben. Und hier in dem Fall in Bayern, da war das wohl so, dass der Wels unter so einer kleinen Holzbadeinsel sein Nest mit seinen Eiern hatte und die wollte er natürlich beschützen. Und als dann die Leute zur Badeinsel geschwommen sind, da hat er sich ziemlich bedroht gefühlt und sie angegriffen. Da fand auch ganz in der Nähe noch so ein ziemlich lautes Techno-Festival statt und ich glaube, das hat den auch noch zusätzlich gestresst.
Also als Laie würde ich ja sagen, warum ist das denn jetzt eigentlich so eskaliert? Ne? Man kann auch nicht sagen, lass den Fisch in Ruhe und dann wäre vielleicht gar nichts passiert.
Ja, aber nicht so die bayerische Polizei. Die hat sich nämlich gedacht, boah, der ist so aggro drauf, der stellt ja ein Sicherheitsrisiko für die Badegäste und auch für die Besucher des Techno-Festivals dar. Die könnten ja beim Schwimmen irgendwie in Panik geraten und dann ertrinken. Also erschießen wir den jetzt. Da hat dann also gleich ein Polizist zur Dienstpistole gegriffen und 3 Schüsse auf den Wels abgegeben, um ihn zu töten. Aber das hat, wie jetzt rauskam, wohl nicht geklappt, sondern der Wels wurde nur so benommen von den Schüssen und ist abgetaucht. Und es waren dann später Angler, die ihn gefangen und getötet haben. Und jetzt wird es ein bisschen skurril. Der Wels, der wurde dann auch später in einem Gasthof als kulinarische Spezialität angeboten. Ja, den gab es dann da mit Kräuterkartoffeln, frischem Sommergemüse und Bärlauchsoße. Und inzwischen ist er auch komplett verspeist worden.
Okay, man könnte ja meinen, das war jetzt der Schlusspunkt. Die Geschichte ist damit vorbei, aber nicht so. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Das Ganze hat möglicherweise ein juristisches Nachspiel, denn inzwischen ermittelt das Bayerische Landeskriminalamt und auch die Staatsanwaltschaft gegen die beteiligten Polizisten. Denn die Tierrechtsorganisation Peter und auch eine Privatperson, die haben Strafanzeige erstattet. Und das führt uns natürlich so ein bisschen zur grundsätzlichen Frage, die wir jetzt mal klären können. Wann darf denn in Deutschland die Polizei eigentlich Tiere töten? Das kommt jetzt nicht oft, aber wieder mal vor, aus dem Zoo entläuft ein Raubtier oder ein aggressiver Hund ist auf der Autobahn los.
Ja, grundsätzlich darf die Polizei in Deutschland dann Tiere töten, wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht. Also da stützt sich die Polizei auf das Gefahrenabwehrrecht, also das Polizeirecht, und da dann auf die polizei- und ordnungsrechtliche Generalklausel. Das ist in Bayern der Artikel 11 des Gesetzes über die Aufgaben und Befugnisse der bayerischen Polizei. Und danach darf die Polizei unter anderem eine Gefahr abwehren, die das Leben oder die Gesundheit von Menschen bedroht. Dabei muss sie natürlich immer das mildeste Mittel wählen, Stichwort Verhältnismäßigkeit.
Ja, also in den sozialen Medien jedenfalls, da scheinen sich die Leute weitgehend einig zu sein. Es hätte ja genug Alternativen gegeben. Man musste den Wels ja nicht unbedingt töten. Ne? Also ich denke auch, man hätte ihn ja, weil man ihn sowieso schon fachgerecht einmal eingefangen hat, durch die Angler ja auch umsiedeln können. Also ich habe jetzt auch gelesen in den regionalen Medien, es gibt, wusste ich nicht, war noch nie am Brombachsee, aber neben dem großen Brombachsee gibt es wohl auch den benachbarten kleinen Brombachsee, wo nicht so viele Menschen baden. Hätte der Wels doch da wunderbar untergebracht werden können.
Ja, das hätte man machen können oder man hätte einfach den Strand oder auch nur diese Badeinsel absperren oder woanders hinbringen können. Denn man muss sehen, das wäre ja auch nur für eine kurze Zeit gewesen. Also diese Laichsaison der Wälse, wo die da ihre Eier ablegen und die Nester aggressiv beschützen wollen, die ist jetzt vorbei. Und die Behörden, die sagen zwar, ja, das hätten wir doch gar nicht durchsetzen können, da wären trotzdem immer wieder Leute ins Wasser gegangen, vor allem die betrunkenen Gäste vom Techno-Festival. Aber ich muss sagen, das überzeugt mich nicht, denn man wird da ja wohl ein paar Schilder und ein bisschen rotes Flatterband irgendwo anbringen können. Wer dann trotzdem ins Wasser geht, obwohl da steht, Baden verboten, der ist dann meines Erachtens auch einfach selber schuld.
Also wenn ich es richtig verstanden habe aus den Medienberichten, dann hatten diese Angler ja in Zusammenarbeit mit der Polizei diesen Riesenwels ja bereits schon eingefangen und auch wieder an Land gebracht? Muss man nicht dann eigentlich auch sich die Frage stellen, war die Gefahr in dem Moment dann eigentlich auch nicht schon wieder vorbei?
Also ich würde sagen, die Gefahr war in genau dem Moment vorbei, wo der Wels an Land war. Dann wurde er aber trotzdem noch getötet. Und ich finde, in spätestens diesem Moment hätte man doch nochmal innehalten und überlegen können, ob man das Tier jetzt wirklich töten muss oder ob man ihn nicht jetzt irgendwo sicherstellen, also umsiedeln kann. Und ich glaube, da gab es schon viele kleine Zwischenschritte, viele einzelne Momente, wo die Polizei sich immer nochmal hätte neu entscheiden können, wie sie jetzt weiter mit dem Problem umgehen wollen. Und ich finde, dass der Wels einfach so von zwei Anglern aus dem Wasser gezogen werden konnte, das zeigt ganz gut, wie leicht die Gefahr offenbar zu beseitigen war.
Okay, wenn man jetzt feststellen würde, die Tötung war nicht das mildeste Mittel, dann hätte die Polizei ja in Anführungszeichen nur verwaltungsrechtlich rechtswidrig gehandelt. Rechtswidriges Verwaltungshandeln, das ist ja aber nicht gleich noch eine Straftat, also Stichwort Strafanzeige von Peter.
Ja, und da sollten wir jetzt, denke ich mal, kurz das Tierschutzstrafrecht erklären. Da geht es im Wesentlichen um den Paragraphen 17 Tierschutzgesetz. Der regelt ja in Absatz 2 die Tierquälerei und in Absatz 1 die Tötung von Tieren ohne, Zitat, vernünftigen Grund. Und die zentrale Frage jetzt hier beim Wels vom Brombachsee, die ist eben, ob es hier einen vernünftigen Grund für seine Tötung gab. Und so ein Grund ist eben vernünftig nach der ständigen Rechtsprechung, wenn er ein schutzwürdiges Interesse darstellt, das auch schwerer wiegt als das Interesse an der Unversehrtheit bzw. dem Wohlempfinden des Tieres.
Okay, also unterm Strich wieder eine Verhältnismäßigkeitsprüfung und wie die Polizei die entschieden hat, das wird natürlich auch dann mitentscheiden bei der Frage nach der Strafbarkeit. Nun, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ne? Die Polizeischüsse auf dem Wels, du hast es ja schon gesagt, die waren nicht tödlich, aber der reine Versuch einer Tötung, der ist auch nicht strafbar. Also irgendwie wird es, glaube ich, kann man es destillieren, am Ende darauf ankommen, ob die Polizei diese Angler eingeschaltet hat, mit dem Ziel, am Ende sollte die Gefahr eben so beseitigt werden, dass der Wels sterben muss.
Ja, was war sonst noch so Wichtiges los in der Welt des Rechts in den letzten zwei Wochen? Das hat für euch vom LTO Newsdesk Marcel Schneider zusammengefasst.
Kein Kruzifix am Gymnasium. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass ein massives Holzkreuz am Eingang eines Gymnasiums die negative Glaubensfreiheit der Schüler verletzt. Die nämlich könnten sich seinem Anblick und seiner Präsenz nicht entziehen. Auch der Bayerische Kreuzerlass bietet keine Grundlage dafür, ein Kruzifix aufzuhängen. Das ist ganz sicher Stoff für die nächste Öhrichtklausur. Stadtbücherei darf nicht vor Buchinhalten warnen. Die Stadtbücherei Münster hat vor Werken, die zum Beispiel die bemannte Mondlandung oder den Atombombenabwurf auf Hiroshima bestreiten, mit einem Hinweis gewarnt. Achtung, umstrittener Inhalt, steht dann auf kleinen Schildchen. Solche Warnungen verletzen allerdings Autorenrechte, hat das örtliche Oberverwaltungsgericht entschieden. Es blieben zwei Optionen. Entweder die Bücherei unterlässt solche Hinweise oder sie schafft solche Bücher gar nicht erst an. Unterschrift unleserlich, Berufung unzulässig. Wenn ein Anwalt einen Schriftsatz mit einfacher Signatur über das besondere elektronische Anwaltspostfach verschickt, dann muss er darauf achten, dass seine Unterschrift auch lesbar ist. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden und damit das Landgericht bestätigt, dass die Berufung wegen nicht entzifferbarer Unterschrift für unzulässig gehalten hat. Selbst bei wohlwollender Betrachtung sei der Name des Anwalts in diesem Fall nicht zu erahnen gewesen, hieß es aus Karlsruhe. Details hierzu und vieles mehr gibt es wie immer auf lto.de zu lesen. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
Ja, und damit kommen wir wieder zu unserem Urteilsrätsel und wir müssen gleich etwas richtigstellen, nämlich zur Wiesent-Entscheidung aus der letzten Folge. Ein treuer und begeisterter Rechtslagehörer vom Oberverwaltungsgericht Münster hat uns angerufen. Ihm ist nämlich in der letzten Folge aufgefallen, dass die Hörrätselentscheidung zu den Wiesenten aus dem Februar 2025 in der Auflösung dem UVG Lüneburg zugeschlagen wurde, aber eigentlich vom Oberverwaltungsgericht Münster stammt. Also da muss uns wohl eine Ü-Verwechslung unterlaufen sein und aus Lüneburg wurde Münster. Ja, kommt vor, haben wir hiermit richtig gestellt. Vielen Dank für den aufmerksamen Hinweis und jetzt lösen wir erstmal unser Geräusch aus der letzten Folge auf und zwar dieses.
Und da habt ihr auch ganz richtig erkannt, dass es natürlich um Steinschlag durch Mäharbeiten ging und ganz konkret gesucht haben wir da ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus 2013. Der hatte da ein Urteil des Oberlandesgerichts Brandenburg bestätigt, wonach das Land 1000 Euro an eine Autofahrerin zahlen musste, weil deren Auto durch einen Steinschlag beschädigt wurde. Die BGH-Richter waren der Meinung, dass es dem Land Brandenburg durchaus zuzumuten war, dass sie irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass bei den Mehrarbeiten an der Straße zum Beispiel durch hochgeschleuderte Steine vorbeifahrende Autos beschädigt werden. Also man hätte da etwa eine mobile Schutzwand aufstellen können. Und daher hat der Bundesgerichtshof den Amtshaftungsanspruch aus 839 Absatz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz bejaht.
Dieses Urteil tatsächlich richtig gefunden, das haben einige von euch. Und aus allen richtigen Einsendungen haben wir als Gewinner ausgelost Markus Tränkmann aus Leipzig. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Du hast eine LTO-Tasse gewonnen. Melde dich gern per Mail an rechtslage@lto.de. Mit deiner Adresse bei uns, dann schicken wir die Tasse an dich. Und wir haben natürlich auch wieder ein neues Geräusch für euch dabei.
Ihr habt eine Idee, welche Entscheidung wir mit diesem Geräusch suchen? Dann schreibt uns doch eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an rechtslage@lto.de und bei mehreren richtigen Einsendungen losen wir dann wieder einen Sieger oder eine Siegerin für die LTO-Tasse aus. Wir wünschen euch ganz viel Glück.
Ja, das war's von uns zur aktuellen Rechtslage. Wir freuen uns wie immer über Feedback, über eure Ideen, über eure Bemerkungen, Beobachtungen. Alles an rechtslage@lto.de. Die Rechtslage, die ist dann wieder in 2 Wochen für euch da. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.